Hören Sie Stern-Podcast.
Jahrgang 2020. Folge 15. Wollen wir zurück ins alte Leben? Von Frauke Hunfeld aus Stern Nummer 17 vom 16.04.2020. Gelesen von Anke Stopper. Die Corona-Krise ist auch eine Chance. Wir erleben, wozu wir, unsere Wirtschaft und die Politik fähig sind. Manches davon kann unsere Gesellschaft nachhaltig verändern. Es trifft einen unerwartet. Gerade noch hat man sich ganz gesund gefühlt, stark, fast unbesiegbar. Man kann es erst nicht glauben. Diese Krankheit, die sieht man nicht, aber sie ist da. Auf den Bildern des Computertomographen kann man Veränderungen erkennen. Weitermachen wie bisher ist keine Option. Die Ärzte schlagen einschneidende Maßnahmen vor. Chemotherapie, Operation, Bestrahlungen. Man würde lange mit den Folgen der Behandlungen zu kämpfen haben. Manches würde vielleicht nie wieder so sein wie vorher. Man spürt nichts, aber man vertraut den Experten. Man hat Angst. Noch nie hat man sein altes Leben so geliebt. So geht es den meisten Menschen, die plötzlich mit einer schweren Krankheit konfrontiert sind. Sie halten an. Sie denken nach. Sie setzen neue Prioritäten. Was ist mir wichtig? Wofür bin ich dankbar? Was will ich ändern? Es traf uns unerwartet. Wir hatten uns stark gefühlt. Bewohner eines reichen Landes, Vollbeschäftigung, schwarze Null, Exportweltmeister, ganz gut im Fußball. Plötzlich ist da diese schwere Krankheit. Man sieht sie nicht, aber sie ist da. Weitermachen wie bisher ist keine Option. Wir halten erst mal an. Am Anfang fühlte sich das noch ganz okay an. Die plötzliche Stille hat auch gute Seiten. Muße für die Kinder, den Partner, den Hund. Wir rufen Freunde an, die wir lange nicht gesprochen haben. Wir lesen Bücher, wir spielen Brettspiele. Wir haben Angst vor dem Virus, den Belastungen, vor dem Jobverlust, vor der Einsamkeit, vor der Zukunft. Die Therapie tut weh. Deutschland muss zu Hause bleiben. Die Wände rücken näher. Menschen sterben. Unternehmen gehen kaputt. Wir haben Zeit. Wir haben Fragen. Deutschland denkt nach. Wollen wir etwas ändern? Müssen wir. Anders wirtschaften, anders Politik machen, anders leben, anders konsumieren. Was werden wir kaufen? Wonach wir uns gerade am meisten sehnen, ist jedenfalls nicht ein neues T-Shirt. Das ist vielleicht ökonomisch keine gute Nachricht, aber mutmaßlich werden wir unser Geld nach der Krise anders ausgeben. Wir werden weniger haben, das ist schon mal klar, aber vielleicht werden wir auch weniger brauchen. Oder anderes. Nicole Hanisch beschäftigt sich mit dem, was Menschen kaufen. Und damit, warum sie es kaufen. Sie ist Diplompsychologin und wechselte vor 20 Jahren von der Klinik in die Marktforschung. Jetzt sitzt sie in ihrer Wohnung in Köln-Klettenberg und forscht weiter. Vom Arbeitszimmer aus, der Mann hat sein Büro im Wohnzimmer aufgeschlagen, befragt sie Leute, vergleicht Umfragen, formuliert Trends und denkt darüber nach, ob und was die Krise ändern wird. Noch gibt es nur wenige Zahlen. Der Umsatz des Onlinehandels, vor allem der mit Kleidung, Schuhen und Schmuck, kann nicht davon profitieren, dass die Läden geschlossen sind. Die Leute möchten offenbar jetzt keine neue Bluse und keinen neuen Sneaker, mit denen sie dann nicht zur Arbeit gehen können. Süßigkeiten dagegen und exquisite Lebensmittel boomen, sagt Hanisch und ist nicht überrascht. Ersatzfreuden. Ob aufgeschoben auch aufgehoben ist? Werden alle losrennen und Klamotten kaufen, wenn die Läden wieder aufmachen? Hanisch sagt, dass sie nur vermuten und aus zurückliegenden Krisen schlussfolgern kann. Früher wäre so ein Eingeständnis vielleicht verpönt gewesen. Ein Experte hat Antworten, fertig. Heute ist es fast normal. Zuzugeben, was man weiß und was nicht. Seine Quellen zu benennen. Zu sagen, ich vermute. Ja, sie glaubt, es wird Nachholkäufe geben. Gesundheitsprodukte werden wahrscheinlich einen Boom erleben. Manche Trends, die es vorher schon gab, werden sich vermutlich verstärken. Der Trend zum Regionalen, glaubt Hanisch. Die Leute werden vermehrt wissen wollen, wo ein Produkt herkommt, wie es entstanden ist. Sie müssen ihr Geld zusammenhalten, aber vielleicht werden sie eher misstrauisch, wenn etwas zu günstig ist. Sie essen für Deutschland, wie Hanisch sagt, und kaufen vielleicht erstmals oder vermehrt in den kleinen Läden in ihrer Nachbarschaft, weil sie begriffen haben, dass die kleinen Läden sonst bald nicht mehr da sein werden. Viele haben in diesen Wochen das erste Mal bestimmte Produkte online bestellt, sagt Hanisch. Aber viele haben auch gelernt, dass Einkaufen mehr ist als Warenbeschaffung, sondern auch Begegnung, Gespräch und Erlebnis. Wie wollen wir unsere Waren produzieren? Und viele haben auch einfach genug, denn im Moment scheint es so, was wir haben, brauchen wir nicht. Und was wir brauchen, haben wir nicht. Der vielbeschworene Markt ist vielleicht doch nicht das beste System, um die Organisation und die Verteilung existenzieller Güter am besten zu regeln. Dass ein ganzes Land seit Wochen immer teurer werdenden Masken, Schutzanzügen, Beatmungsgeräten hinterherjagt, dass Krankenhäuser die Bevölkerung zur Spende von Regenmänteln aufrufen, dass man in den Hauptnachrichten zuschauen muss, wie ein bayerischer Ministerpräsident und ein Verkehrsminister am Flughafen stehen, um eine Ladung Atemschutz zu begrüßen, wie sonst die Staatsgäste. Das macht viele sehr nachdenklich. Vielleicht war es keine so gute Idee, die Produktion von zwar simplen, aber derzeit überlebenswichtigen Gütern komplett in ferne Länder auszulagern. Medikamente werden knapp. Ein Schmerzmittel, das fast jeder im Schrank hat, kommt aus Indien. Und zwar fast nur aus Indien. Besser gesagt, kam. Denn jetzt hat Indien den Export verboten. Das Mittel wird auch dort knapp, denn Indien bezieht seine Grundstoffe dafür aus China. Und zwar fast nur aus China. Natürlich ist die Produktion hier teurer. Natürlich kostet Lagerhaltung Geld. Vielleicht werden wir das in Zukunft hinnehmen. Wir selbst sind natürlich nicht besser. Die gesamte Gesellschaft hat die Vorratshaltung beinahe vollkommen vergessen. War ja immer alles da, jetzt und sofort. Wer eingekocht oder im Keller einen Lebensmittelvorrat gelagert hat, der für ein paar Wochen reicht, galt noch im Februar als durchgedrehter Prepper. Unternehmen haben die Abschaffung der Vorratshaltung schon länger zur Strategie erhoben. In der deutschen Kernindustrie, der Automobilherstellung, um die man jetzt bangt, weil so viel daran hängt, gibt es keine Vorräte mehr. Das spart Kosten. Alles wurde, schicker Begriff, just in time produziert. Das Lager der Autoindustrie ist die Autobahn. Die Laster der Zulieferer drehen dort ihre Warteschleifen, bis sie die Autositze, die Räder oder die Armaturenbretter auf die Sekunde genau ans Band liefern. Fällt auch nur der Zulieferer für Armlehnenbezüge kurzzeitig aus, steht die gesamte Produktion. Aber wenigstens Geld zurücklegen, um Notlagen wie diese aus eigener Kraft zu überstehen, kam bisher nicht in Frage. Weil die Produktion des Autobauers BMW zum Erliegen gekommen ist, hat das Unternehmen 20.000 Beschäftigte in Kurzarbeit geschickt. Das kann die Solidargemeinschaft bis zu einer 500 Millionen Euro kosten. Trotzdem findet der Vorstand es in Ordnung, im kommenden Monat 1,64 Milliarden Euro Dividende auszuzahlen. Allein etwa die Hälfte davon, fast 800 Millionen, an ein Geschwisterpaar, das seine Anteile geerbt hat. Illegal war das bisher nicht. Aber finden wir das auch morgen noch okay? Morgen, wenn dem Land an allen Ecken und Enden Geld fehlen wird um die Folgen der Krise zu bewältigen. BMW ist nicht das einzige Unternehmen, das sich mit Geld aus der Gemeinschaftskasse helfen lässt, während die Eigentümer die Gewinne auf ihrem Privatkonto stapeln. VW und Daimler verfolgen dieselbe Strategie. Allein die 160 börsennotierten Konzerne im DAX, MDAX und SDAX planen derzeit, zusammen rund 44 Milliarden Gewinn an ihre Anteilseigner auszuschütten. Damit allein könnte man ein Drittel des Nachtragshaushaltes bezahlen, den der Bund gerade beschlossen hat, um beispielsweise diese Unternehmen zu retten. Wem werden wir vertrauen? Ab und zu hat fast jeder Schwerkranke diese Hoffnung. Die Krankheit ist vielleicht doch nicht so schlimm. Die Ärzte übertreiben. Vielleicht doch keine Chemotherapie. Ist der Schaden nicht größer als der Nutzen? An einer Chemo kann man auch sterben. Sie schädigt das Knochenmark, sie kann das Herz angreifen. Vielleicht kommt man nie wieder richtig in Gang. Vielleicht gibt es alternative Methoden, Pillen, Zauberer, Heiler. Aber kann man das riskieren? Deutschland zweifelt. Ein totaler Shutdown. Immer noch. Es melden sich Leute zu Wort, die andere Zahlen haben oder andere Interpretationen. Die gegen die Mehrheit der Experten argumentieren, gegen die Beschränkungen. Manche genießen einfach nur die Aufmerksamkeit, kochen ihr Süppchen. Andere haben durchaus Argumente. In den Videochats und an den Abendbrottischen wird diskutiert. Ein ganzes Land voller Amateurvirologen. Willens und in der Lage, sich zu informieren und hinzunehmen, dass auch Wissenschaftler heute noch nicht das verkünden, was sie erst morgen wissen können. Dass Erkenntnis ein fließender Prozess ist, dass Wissenschaft keine endgültigen Wahrheiten hat, sondern immer nur den begründeten Stand der Dinge auf Basis von Fakten. Regelmäßig berichtet der mittlerweile zur Berühmtheit gewordene Mediziner Christian Drosten in einem Podcast des NDR über das Virus und seine Folgen. Und zwar darüber, was man weiß und darüber, was man noch nicht weiß. Es gibt keine Zuspitzung, keine Helden, keine Effekte, keine Musik. Nichts von dem, was sonst zum erfolgreichen Storytelling dazugehört. Mehr als 20 Millionen Menschen haben bisher zugehört. Auch wenn gegen ein bisschen Superstar, Let's Dance, Bohlen und Co. zur Unterhaltung niemand was haben kann. Vielleicht lässt sich die No-Bullshit-Dramaturgie für die wichtigen Themen in die Zeit nach der Krise retten? Wie wollen wir unsere Gesundheit schützen? Hat man zu viel gearbeitet? Zu viel Fastfood, zu wenig Bewegung, immer Stress? War nicht schon länger zu spüren, dass etwas nicht stimmt? Ist die Krankheit vielleicht die logische Folge all dieser Fehler? Die Selbstbefragung und die Zweifel, sagen die Ärzte, gehören zur Bewältigung einer schweren Krankheit dazu. Die Bilder von Australien in Flammen, von Koalas mit versenktem Fell, von Eisbärenbabys auf schmelzenden Schollen, vom brennenden Brandenburg im vergangenen Sommer. Sie sind nicht vergessen. Auch nicht die von Kindern in asiatischen Textilfabriken, in afrikanischen Minen, von Menschen, die auf qualmendem Elektroschrott nach Verwertbarem suchen. War nicht schon länger zu spüren, dass etwas nicht stimmt? Das Virus zeigt uns, was wir eigentlich schon wussten. Das, was am anderen Ende der Welt passiert, trifft uns alle. Und zwar nicht irgendwann, sondern schneller als je zuvor. Ob in Neuseeland ein Gletscher schmilzt oder in China ein Virus überspringt, es kann uns nicht egal sein. Wenn wir die Kosten für das Klima, die Kosten für die Gesundheit und die sozialen Kosten der Globalisierung mit einrechnen, vielleicht ist der Gewinn auf einmal gar nicht mehr so groß, wie wir immer dachten. Jetzt in der Krise werden die bisher herrschenden Prinzipien in großem Stil ausgesetzt. Informationen werden allen zur Verfügung gestellt, Ergebnisse aus Studien sofort verbreitet. Bei der Entwicklung von Medikamenten wird zusammengearbeitet. Alle wissen, Das Virus werden wir nur gemeinsam besiegen oder gar nicht. Reinhard Busse ist normalerweise die Woche über an der Technischen Universität in Berlin. Dort lehrt und forscht er als Professor zu nationalen und internationalen Gesundheitssystemen zwischen Politik, Markt und Regulation. Jetzt sitzt er in seinem Haus in Mecklenburg im Homeoffice und man merkt ihm an, dass ihn das zusehends nervt. Gerade jetzt gäbe es eine Menge zu beobachten, zu erklären, zu lernen. Denn jetzt passiert, was lange undenkbar schien. Krankenhäuser konkurrieren nicht mehr um Patienten, sondern sprechen sich ab. Geräte und Menschen werden verteilt. Intensivmediziner sagen, wir müssen zusammenarbeiten. Bisher war es so. Eine Feuerwehr, die nicht zum Brand ausrückte, weil es nicht brannte, war trotzdem finanziert. Ein Krankenhausbett, das nicht belegt war, war nicht finanziert. Jetzt wurden die Krankenhäuser aufgefordert, Betten vorzuhalten für das, was kommt. Jetzt werden sie dafür bezahlt. Busse sagt, das muss genauso für normale Zeiten gelten. Ein Krankenhaus, das die Schlaganfallbetreuung für ein Einzugsgebiet von 200.000 Leuten übernimmt, muss diese Schlaganfalleinheit auch dann betreiben können, wenn statt der 4 Betten mal nur 2 belegt sind. Reinhard Busse ist der Mann, der im vergangenen Sommer mit einer Studie der Bertelsmann Stiftung, das Unternehmen, zu dem auch der Stern gehört, Aufsehen erregte, die zu dem Ergebnis kam, dass die Zahl der Krankenhäuser massiv reduziert werden müsse. Traut so einer sich überhaupt noch zu reden, jetzt, da sogar Notlazarette in Messehallen und Stadien errichtet werden? Busse ist bei seiner Meinung geblieben. Wir haben in normalen Zeiten 50% mehr Krankenhausbehandlungen als etwa Dänemark. Wir brauchen weniger, aber bessere Krankenhäuser. Damit ist allen gedient. Denjenigen, die nicht da behandelt werden, weil sie nicht vom Krankenhaus profitieren, und denjenigen, die da sind und die dann ausreichend Personal haben. Aber jetzt haben wir keinen Mangel an Betten, sondern allenfalls einen Mangel an bestimmten Intensivbetten. Aber warum gibt es in Deutschland zu viele Krankenhäuser, deren Betten bisher fast alle belegt waren? Für Busse liegt die Antwort in falschen Anreizen. Wenn Sie Krankenhäuser dafür bezahlen, dass sie Betten füllen, werden sie Betten füllen, egal ob die Patienten, die in diesen Betten liegen, zu Hause vielleicht besser aufgehoben wären. Oder in einem anderen Krankenhaus, das, nur zum Beispiel, für den Herzinfarkt oder den Schlaganfall auch die entsprechende Ausstattung hat. Wir haben Krankenhäuser als Unternehmen behandelt, die Gewinne erwirtschaften müssen. Und das ist falsch. Busse hat mit anderen für die Berliner Landesregierung das SAFE-Konzept entwickelt, mit dem die Krankenhäuser Berlins auf die Corona-Welle vorbereitet wurden. Zentral wurde bestimmt, welche Krankenhäuser Corona-Patienten behandeln und welche alle anderen. Der Wettbewerb ist ausgesetzt, die freie Krankenhauswahl ebenfalls. Und wenn es nach Busse geht, kann es dabei bleiben. Es muss alles auf den Prüfstand. Kooperation statt Konkurrenz, das wird die entscheidende Debatte sein. Das reine Marktprinzip darf im Krankenhausbereich nicht gelten. Wie wollen wir mit den Alten umgehen? Und im Pflegebereich auch nicht. Karl Lauterbach, Gesundheitsexperte der SPD, erzählt seit Jahren wie ein Wanderprediger in jeder Talkshow, in die man ihn lädt, vom Pflegenotstand. Er fordert seit langem mehr planerische Eingriffe in das Gesundheitssystem, mehr Investitionen und mehr Einfluss des Staates, auch auf die Personalschlüssel und die Bezahlung der Pflegekräfte. Viele haben wohl kaum noch hingehört. Das Marktprinzip war gesetzt, als einzige Möglichkeit, das Gesundheitssystem bezahlbar zu halten. Inzwischen werden die heiligen Kühe geschlachtet. Das zeigen auch absolut unmarktwirtschaftliche, ad hoc ist jetzt auch egal woher Prämien, für Pflegekräfte, wo vorher die Tarifautonomie unantastbar war. Die Altenpflege neu zu organisieren, gehört zu den großen Aufgaben, die wir seit vielen Jahren unerledigt vor uns herschieben. Altenpflege ist ein anstrengender, verantwortungsvoller und mäßig bezahlter Beruf. Es gab Zeiten, da er das Auskommen sicherte, heute nicht mehr. In den vergangenen Jahren haben internationale Investmentgesellschaften zuhauf Pflegeeinrichtungen in Deutschland übernommen. Deren Gewinnerwartungen sind Renditen zwischen 15% und 20%. Heute wird fast die Hälfte des Pflegemarktes von kommerziellen Unternehmen bestimmt. In der Pflege sind 80% aller Kosten Personalkosten. Um die Renditeerwartungen der Investoren zu erfüllen, gibt es nur einen Weg: Personal reduzieren und Löhne senken. Kann das so bleiben? Wie kann die Politik aussehen? Manche Veränderung geht jetzt jedenfalls ganz schnell. Milliardenhilfen werden ins Land gepumpt, wo man sich früher für Bruchteile der Summe jahrelang verhakte. Der Streit um die Bedürftigkeitsprüfungen bei der Grundrente ließ fast die Koalition untergehen. Der Streit um ein paar Euro Warmwasserpauschale für Hartz-IV-Empfänger legte Sozialgerichte lahm. Wir erleben einen Bruch der Routinen, sagt Andreas Knie vom Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung zum Thema Verkehr. Und glaubt, dass sich das Reisen dauerhaft verändern werde. Knie rechnet damit, dass Geschäftsreisen um bis zu 15% abnehmen werden. Man sieht jetzt, es geht auch mit weniger Verkehr. Jetzt ist die Gelegenheit, Neues zu etablieren. In Teilen von Berlin hat man die leeren Straßen nun genutzt und getan, worüber vorher jahrelang nur debattiert wurde. Kurzerhand die Fahrradspuren verbreitert. Auch im Bundestag, wo sonst keine Gelegenheit ausgelassen wird, den politischen Gegner zu deckeln, ist in diesen Wochen trotz Abstandsgebots ein Wir-Gefühl zu besichtigen, wie sonst nur zu besonderen Feierstunden. Gesetze im Eiltempo, Milliardenpakete. Die Bürokraten haben Sendepause. Und im Parlament ist keine Zeit, um aus Prinzip gegen das zu sein, was die anderen wollen. Bei der Fragestunde mit dem Bundesgesundheitsminister leitete kürzlich die Grünen-Abgeordnete Kirsten Kappert-Gonter ihre Frage gar mit einem Lob ein. Also ich finde, dass Sie gemeinsam mit dem RKI in der gesamten Corona-Situation wirklich sehr gut und besonnen vorgehen. Das klingt nach einem Muster für eine bessere Welt. Könnte die Politik sich nicht für den ersten Donnerstag nach Corona im Bundestag verabreden und dann im gleichen Stil das abarbeiten, was man in der Krise zu korrigieren versprach? Gelänge das, es wäre viel. Aber das Land kann kein Interesse daran haben, dass die Stunde der Exekutive 24 Mal am Tag schlägt. Demokratie lebt vom Meinungsstreit. Der muss ausgetragen werden. Das dauert. Interessen sind verschieden, Ziele auch. Die politische Eintracht funktioniert nur in tatsächlich oder zumindest vermeintlich existenzbedrohenden Zeiten. Und nur für begrenzte Dauer. Aber ein bisschen von dem Spirit der Corona-Zeit, mehr Sach, weniger Macht, Politik, darf gern bleiben. Was werden wir gelernt haben? Wenn das alles vorbei ist, werden wir eine Menge gelernt haben. Wir werden uns weiterhin oft die Hände waschen. Wir werden nicht ins Büro gehen, wenn wir erkältet sind. Wir werden unsere älteren Nachbarn kennengelernt haben. Wir kennen jetzt einen Haufen neuer digitaler Werkzeuge, mit denen wir in Gruppen singen oder konferieren können oder einfach nur quatschen. Wir werden einen kleinen Hefevorrat im Haus haben. Wir können richtig gut Dart. Im Rückblick werden wir uns wundern, was wir alles ausgehalten haben. Aber wir haben auch Ressourcen kennengelernt, innere und äußere, von denen wir nicht einmal ahnten, dass wir sie haben. Nicht alles werden wir mitnehmen können in die Zeit nach Corona. Manche Vorsätze werden sich nicht umsetzen lassen, manches ist doch zu anstrengend, zu teuer. Und klar, bei manchem wird sich im Laufe der Zeit herausstellen, das ist nicht der richtige Weg. Aber wir haben schnell gelernt. Auch das. Es ist okay, seine Meinung, seine Haltung, seine Gedanken und seine Taten zu ändern, wenn es neue Erkenntnisse gibt. Nichts ist dümmer als die Antwort, das geht nicht anders, das haben wir immer so gemacht, wenn wir wissen, dass es falsch war. Impressum. Stern-Podcast erscheint wöchentlich zum Erscheinungstermin des Wochenmagazins Stern. Herausgeber Gruner und Jahr GmbH in 20444 Hamburg. Kontaktdatenredaktion. Telefon 040 3703 7242. E-Mail blindenzeitschrift@stern.de. Herstellung Deutsches Zentrum für barrierefreies Lesen, DZB Lesen, Gustav-Adolf-Straße 7 in 04105 Leipzig. Telefon 0341 7113 120. Fax 0341 7113 125. E-Mail abo@dzblesen.de. www.dzblesen.de. Mehr aus Stern gibt es für Leserinnen und Leser der Brailleschrift im Jahresabonnement zweiwöchentlich als Druckausgabe Stern Zeit Brail und per E-Mail im Brail-Datenformat. DZB Lesen 2020. Wir werden unterstützt von Freunde der DZB e.V. Spendenkonto Sparkasse Leipzig. IBAN DE 44 8605 5592 1100 8300 10. Big WELADE 8 LXXX.